Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus. Ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung. Folge 7. Hört uns zu. Gedenken an Betroffene rechter Gewalt. Von Felicitas Böselager.
Also meine Schwester war eine sehr aufgeschlossene Person, die war sehr hilfsbereit und hat immer ihren Umfeld geholfen. Also eine Person, die man als Engel beschreiben könnte heute.
Das sagt Ibrahim Aslan über seine Schwester Yeliz Aslan. Er sagt aber auch:
Ich kann mich aber auch nur an wenige Details erinnern, weil ich selbst 7 Jahre alt war, als der Anschlag passiert ist.
Seine Schwester stirbt mit 14 Jahren. Sie, seine Großmutter und seine Cousine werden bei dem rassistischen Brandanschlag in Mölln 1992 getötet. Ibrahim Aslan überlebt damals nur, weil seine Großmutter ihn in nasse Handtücher wickelt und in die Küche legt. Sie rettet sein Leben und verliert ihr eigenes. Ibrahim wird dann 3,5 Stunden später von der Feuerwehr in der Küche entdeckt. Und damit sind wir mitten im Thema. In dieser Folge geht es um rechtsextreme und rassistische Gewalt und darum, wie in Deutschland an die Opfer bzw. an die Betroffenen dieser Gewalt erinnert wird, wie die Gesellschaft mit ihnen umgeht. Ich bin Felicitas Böselager und freue mich, dass Sie sich für dieses Thema interessieren.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Vor dem zentralen Aufnahmeheim für Asylbewerber in Rostock ist es gestern Abend zu schweren ostländerfeindlichen Krawallen gekommen. Rechtsextremisten lieferten sich mehrere Stunden lang eine Straßenschlacht mit der Polizei. Der Leiter des Landeskriminalamtes Cordus kritisierte, dass etwa 1000 Schaulustige den Gewalttätern Schutz geboten hätten. Da für heute Abend weitere Zwischenfälle befürchtet werden, sind inzwischen Beamte des Bundesgrenzschutzes zur Verstärkung der Landespolizei eingeflogen worden.
Worüber hier in der Tagesschau gesprochen wird, ist wahrscheinlich eine der bekanntesten rechtsextremistischen Gewalttaten in Deutschland nach dem Krieg. Das Pogrom von Rostock-Lichtenhagen im August 1992. 4 Tage lang wütet ein rechtsextremer Mob vor der zentralen Aufnahmestelle für Asylbewerber und dem sogenannten Sonnenblumenhaus, einem Wohnheim für vietnamesische ehemalige Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen. Die Polizei überlässt das Geschehen damals zeitweise sich selbst. Als ein Molotow-Cocktail Teile des Sonnenblumenhauses in Brand steckt, müssen die über 100 Vietnamesinnen und Vietnamesen, die dort eingeschlossen sind, ohne Hilfe von außen entkommen. Im selben Jahr werden Ibrahim Aslans Großmutter, Cousine und Schwester in Mölln ermordet. Im Jahr drauf kommen bei einem rassistischen Brandanschlag in Solingen 5 Menschen ums Leben. Auch vom Pogrom von Hoyerswerda 1991 haben Sie bestimmt schon mal gehört. Ich kann in diesem Podcast nicht von allen rassistischen Gewalttaten seit der Gründung der Bundesrepublik erzählen. Eins ist aber klar. Auch wenn viele Menschen vor allem die 1990er Jahre mit Brandanschlägen und Pogromen verbinden, rechtsextreme und rassistische Gewalt gibt es seit der Gründung der Bundesrepublik. 114 Menschen sind laut der Statistik des Bundeskriminalamts in den Jahren 1990 bis 2023 durch rechte Gewalt gestorben. Die Amadeo-Antonio-Stiftung vermutet zusätzlich eine hohe Dunkelziffer. Wer sich mit dem Gedenken an die Opfer und die Anschläge beschäftigt, merkt schnell, dass die bundesrepublikanische Öffentlichkeit sich sowohl im direkten Umgang mit den Anschlägen als auch mit dem späteren Gedenken an sie, gelinde gesagt, schwer getan hat. Die Geschichte von Ibrahim Aslan und seiner Familie steht hier exemplarisch für den Umgang mit vielen anderen. Trotzdem ist es Ibrahim Aslan wichtig zu sagen, dass es zu den Geschehnissen viele verschiedene Perspektiven gibt und er nur aus seiner eigenen berichten kann.
Also nach dem Anschlag waren wir obdachlos in Mölln und es geht auch aus den Protokollen der Stadt Mölln hervor, dass definitiv für uns kein Wohnraum gefunden wurde, und zwar ganz lange nicht. Anschließend wurde dasselbe Haus, was angezündet wurde, renoviert und wir wurden in ein Dilemma gestellt, entweder in ein Fertighaus, was zu dem Zeitpunkt für asylsuchende Menschen errichtet wurde, oder in dasselbe Haus wieder rein. Und wir mussten uns entschließen, in dasselbe Haus, wo uns das ganze Leid zugefügt wurde, einzuziehen.
Nach den tatsächlichen Bedürfnissen der Familie wurde also nicht gefragt. Auf die Frage, wie die Stadtgesellschaft in Mölln auf den Anschlag reagiert hat, sagt Ibrahim Aslan:
Also ich kann nur das erzählen, was ich selber gesehen habe oder gehört habe. Ich war ja, wie gesagt, 7 Jahre alt, ein Kind, und habe ganz vieles nicht als solches empfunden, wie ich das jetzt empfinden würde. Aber klar und deutlich geht hervor, dass obwohl die Täter sich in der Nacht noch mit diesem Bekenneranruf bei der Notrufzentrale der Feuerwehr ergeben haben mit Heil Hitler, hat die Stadtgesellschaft, also einige Menschen von denen, die auch unsere Nachbarn waren, mein Vater und auch mein Onkel beschuldigt des Tates. Also diese typische Opfer-Täter-Umkehr, was man auch tatsächlich in der deutschen Gesellschaft kennt, wenn Migranten und Migrantinnen Opfer von Gewalttaten werden, haben wir leider auch zu spüren bekommen.
Ein sehr prominentes Beispiel für die Täter-Opfer-Umkehr, von der Ibrahim Aslan hier spricht, sind die Anschläge des sogenannten nationalsozialistischen Untergrunds, kurz NSU, Anfang der 2000er Jahre. Damals haben sowohl Öffentlichkeit als auch Polizei die Täter im Umfeld der Opfer gesucht. Man vermutete einen Zusammenhang mit organisierter Kriminalität und versäumte es, die Spuren zu verfolgen, die auf Rassismus und Rechtsextremismus hinwiesen. So war auch ein öffentliches Erinnern an die Gewalttaten des NSU erst spät möglich. Dabei betont Ibrahim Aslan, wie wichtig das Erinnern für Betroffene von rechtsextremer Gewalt ist.
Also Erinnern ist die reinste Form des Gedenkens. Und für uns und für alle Betroffenen von Gewalt ist das Erinnern und das Wachhalten der Geschehnisse ein großes Bedürfnis. Und ich habe mich sehr lange mit diesem Thema auseinandergesetzt, was es eigentlich bedeutet, in einem aus dem Narrativ heraus, dass wir Betroffene retraumatisieren, wenn wir über die Geschehnisse sprechen. Es ist tatsächlich faktisch so, dass es genau andersrum ist. Ich merke es immer wieder in meinen eigenen Workshops, in meinen Empowerment-Workshops in Schulen, wie betroffene Schüler und Schülerinnen über ihre Gewalterfahrung sprechen und anschließend der Veranstaltung mir immer wieder berichten, wie befreiend das für sie gewirkt hat. Deswegen müssen wir dieses Narrativ in dieser Gesellschaft durchbrechen, indem wir mal denken, wenn wir Betroffene fragen, dass wir sie retraumatisieren. Betroffene möchten zum Teil gefragt werden, damit sie ihren großen Leid des Schweigens durchbrechen und auch die Ketten des Schweigens ablegen, um zu reden. Jahrzehntelang haben diese Menschen geschwiegen und jetzt kommt einer und möchte sie auffordern zu sprechen. Das ist für alle Betroffenen ein besonderes Erlebnis.
Das ist aber ein Erlebnis, das viele Opfer und Betroffene rechter Gewalt in Deutschland gar nicht oder zu spät gemacht haben, erzählt Ibrahim Aslan. Stattdessen beobachtet er,
dass Betroffene auch grundsätzlich nach einem Anschlag erstmal ignoriert werden und auch deren Perspektiven nicht wichtig erscheinen für Institutionen. Und wir haben leider Gottes im Beispiel von Mellen zum Beispiel, haben wir gespürt bekommen, was für ein langer Prozess das sein kann, um seine psychosomatischen Störungen anerkennen zu lassen beispielsweise. Bei mir hat es 11 Jahre gedauert, bis ein Gericht entschied, dass ich eine posttraumatische Belastungsstörung habe, der zurückzuführen ist auf die Anschläge.
Im Fall seiner Familie und der anderen Betroffenen der Brandanschläge in Mölln nimmt die Geschichte im Jahr 2019 noch eine zusätzliche, unerwartete Wendung. Durch einen Zufall entdeckt eine Studentin im Möllner Stadtarchiv hunderte Solidaritätsbriefe aus ganz Deutschland. Briefe, von denen die Betroffenen 27 Jahre lang nichts erfuhren.
Und in diesem Briefschreiben haben wir Institutionen entdeckt, die uns Wohnraum schaffen wollten. Also es haben uns auch Menschen geschrieben, die direkt ihre Wohnungen für uns freistellen wollten, damit wir dort leben können. Also wir hätten nicht in Mölln leben müssen.
Die Briefe waren zum Teil geöffnet und von der Stadt beantwortet. Bis jetzt hat Ibrahim Aslan dafür noch keine ausreichende Erklärung von der Stadt erhalten. Er beschreibt, was die Entdeckung dieser Briefe bei ihm ausgelöst hat.
Ein Moment war zum Beispiel des Ohnmachts. Also ich war ohnmächtig, als ich diese Briefe erhalten habe. Und gleichzeitig war ich empört, aggressiv und auch sauer, dass wir sie nie bekommen haben. Und auch zum Teil war ich sehr froh, dass es Menschen gab, die uns geschrieben haben.
Diese Erfahrung reiht sich in eine Reihe von Erlebnissen ein, die Ibrahim Aslan von der Stadt Mölln entfremdet haben. Längst hat er mit anderen die Möllner Rede im Exil als eigenständige Veranstaltung zum Gedenken etabliert. Die vielen Briefe, die im Stadtarchiv aufgetaucht sind, liegen jetzt übrigens in Köln im Dokumentationszentrum und Museum über die Migration in Deutschland, kurz DOMIT. Hier arbeitet auch Bengü Kocatürk-Schuster als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Sie ist außerdem Mitglied der Initiative Duisburg 1984 und kann auch einiges übers Vergessen, über Zufälle und über das Erinnern erzählen. Aber von vorne. In der Nacht vom 26. auf den 27. August 1984 sterben in Duisburg, Warnheimer Ort, 7 Menschen der Familie Satir bei einem Brandanschlag auf ein Gebäude, in dem ausschließlich Migranten und Migrantinnen aus der Türkei und dem ehemaligen Jugoslawien wohnen. Bengü Kocatürk-Schuster beschreibt, in welchem gesellschaftlichen Klima und in welcher politischen Gemengelage dieser Anschlag stattfindet.
Es gab sehr restriktive Gesetze, Gesetzgebungen, die gegen Migranten waren. Und es gab so eine Art Vertreibungsklima. Und Menschen in der Politik oder in öffentlichen Debatten war von Überfremdung die Rede, von Türkenproblem. Also die Menschen, die man als sogenannte Gastarbeiter ins Land eingeladen hat, seit 1955, wollte man ab 73 nur noch loswerden.
Die Familie, die der Brandanschlag in Duisburg trifft, erzählt heute, so sagt es Bengü Kocatürk-Schuster, dass es damals Stadtteile in Duisburg gegeben habe, in die sie sich nicht zu gehen trauten, aus Angst vor rechtsradikalen Gruppen. Sie seien auf der Straße angespuckt und beschimpft worden.
Also in so einer Zeit ereignet sich ein Brandanschlag in einem Stadtteil, wo Migrantinnen leben, überwiegend in einem Haus nur Migrantinnen leben und 7 Personen sterben dabei und keiner kommt auf die Idee, Richtung Rassismus zu ermitteln, obwohl es Hinweise gab. Aber man hat den Betroffenen und mit den Überlebenden ja gar nicht gesprochen. Man hat nicht gefragt, was haben sie vorher beobachtet, was ist währenddessen geschehen und was ist nachher passiert. Also es gab sehr viele Hinweise, zum Beispiel gab es ein Hakenkreuz am Haus.
Oder die vielen rassistischen Anrufe, die nach dem Anschlag bei der Familie gegenüber eingehen. Die Familie hatte die Feuerwehr gerufen und den Überlebenden in der Tatnacht geholfen. Die Betroffenen erzählen, dass in der Zeit niemand von Rassismus spricht. Und schließlich verschwindet der Brandanschlag ganz aus den Augen der Öffentlichkeit, bis eine Kollegin von Bengü Kocatürk-Schuster in einer Recherche im Archiv von DOMIT auf verschiedene Zeitungsmeldungen zu dem Brandanschlag stößt. Zum Teil ist in diesen Meldungen nur von einem Brand oder von Brandstiftung die Rede. Die Kollegin von Bengü Kocatürk-Schuster hat eigentlich etwas ganz anderes recherchieren wollen und dann begibt sie sich auf die Spuren von Duisburg 1984. Zwar ist für den Brandanschlag eine Frau verurteilt worden, die im Zuge von Ermittlungen wegen Brandstiftung einer Asylbewerberunterkunft auch den Brandanschlag von 1984 gesteht, aber um ein politisches Motiv ging es bei den Ermittlungen nicht. Vielmehr sei sie psychisch krank gewesen, heißt es in den Gerichtsakten. Bengü Kocatürk-Schuster und ihre Kolleginnen und Kollegen aus der Initiative fordern jetzt, dass das Motiv der Frau nochmal überprüft wird. Sie sagt,
man hat 84 und in den 90er Jahren versäumt oder versäumen wollen oder nicht sehen wollen, dass diese Taten politischen Hintergrund haben können. Ja, das wurde bei den Befragungen gar nicht herausstellen können, dass sie irgendwas Politisches beabsichtigt hat.
Die Täterin ist inzwischen gestorben. In einem Interview mit der Westdeutschen Allgemeinen Zeitung bestreitet ihr damaliger Anwalt einen rechtsextremistischen Hintergrund seiner Mandantin. Sie sei eine total unpolitische Frau gewesen. Abgesehen von der Forderung, die Motive der Tat neu unter die Lupe zu nehmen, will die Initiative Duisburg 1984 ein Gedenken an die Opfer des Anschlags etablieren. Inzwischen gibt es eine Gedenktafel in Duisburg, die an den Anschlag und die Verstorbenen erinnert. Ihr Ziel ist es, den Anschlag und die Opfer im kollektiven Gedächtnis zu verankern. Hier machen die Betroffenen selbst eine politische Arbeit, die ihnen sehr viel abverlangt, erzählt Bengü Kocatürk-Schuster.
Und es ist eine sehr emotionale Arbeit, die sie leisten, die sie vielleicht nicht leisten müssten, wenn alles rechtens laufen würde, wenn nach den Taten Gerechtigkeit folgen würde und wenn Konsequenz ermittelt worden wäre und Gerechtigkeit gäbe, dann gäbe es vielleicht diese schlimmen Jahre der 90er nicht. Vielleicht wäre es anders gelaufen, vielleicht wären einige Anschläge nicht so passiert oder es hätte weniger Opfer gegeben.
Das lässt sich im Nachhinein natürlich schwer beurteilen. Was aber die meisten Anschläge vereint, ist, dass die Perspektive der Opfer und der Betroffenen über Jahre zu kurz gekommen ist oder ganz übersehen wurde. Sie können ja mal einen kleinen Test machen. Wissen Sie einen Namen der Opfer des NSU-Terrors? Und wissen Sie, wie die Täter heißen? Wenn überhaupt ausführlich über rassistischen oder rechtsextremistischen Terror gesprochen wurde, dann häufig mit einer Fokussierung auf die Täter. Tanja Thomas ist Professorin für Medienwissenschaft an der Eberhard-Karls-Universität Tübingen. Sie hat sich ausführlich mit dem Erinnern an bzw. mit dem Vergessen rassistischer und rechtsextremer Anschläge auseinandergesetzt. Ich habe sie in unserem Gespräch gefragt, warum es der deutschen Mehrheitsgesellschaft so schwer gefallen ist oder fällt, adäquat zu gedenken. Ob es daran liegt, dass wir nach 1945 nicht wahrhaben wollten, dass es in Deutschland weiterhin Rassismus und Antisemitismus gibt? Dass das nicht zum Image des Gedenkweltmeisters Deutschland passt?
Die Rede vom Gedenkweltmeister Deutschland überdeckt das Erinnern an Opfer rechter Gewalt. In der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus ist eben die koloniale Vergangenheit völlig dethematisiert worden und aber auch die Tatsache, dass es rechtsterroristische Gruppierungen, rechtsextreme Morde, Gewalttaten seit Gründung der Bundesrepublik gab. Man aber aus so einer Art von Selbstverständnis in dieser Gesellschaft, die sich programmatisch, zumindest rhetorisch auf die Agenda gesetzt hat, sich intensiv mit dem Nationalsozialismus auseinanderzusetzen und irgendwann auch gesagt hat, wir haben uns ausreichend damit auseinandergesetzt, in Teilen jedenfalls der auch politischen Funktionsträger. Diese Frage von, es gibt Rassismus nach 45, einen Alltagsrassismus bis hin zu Rechtsterrorismus völlig dethematisiert hat, tabuisiert hat. Ich würde sogar sagen, die Tabuisierung von Rassismus ist konstitutiv für diese Erzählung einer Gesellschaft, die ihr Selbstverständnis maßgeblich darüber speist, sich mit der Vergangenheit, mit dem Nationalsozialismus auseinandergesetzt zu haben.
Das könne man beispielsweise daran erkennen, dass rassistische Motive bei verschiedenen Ermittlungsverfahren nahezu undenkbar waren. Dem fügt Tanja Thomas aber eine Frage an.
Diese Undenkbarkeit, ist das eine instrumentalisierte Erklärung oder ist es tatsächlich undenkbar gewesen? Das ist schwer zu entscheiden. Ich glaube aber, dass es eben tatsächlich ganz tief eingeschrieben ist in so ein Selbstverständnis, in ein kollektives als auch teilweise in ein individuelles, dass das gar nicht in Frage kam.
Für die Betroffenen habe es ganz konkrete Folgen, wenn rassistische oder antisemitische Motive außer Acht gelassen werden.
Das hat eben wiederum dazu geführt, dass eine massive Schuldumkehr vollzogen worden ist, dass betroffene Angehörige selber in den Fokus der Ermittlungen gestellt worden ist und dass eben dadurch Prozesse in Gang gesetzt worden sind, die auch zum systematischen Verstummen der Betroffenen geführt haben. Die sind selber verdächtigt worden, kriminalisiert worden, dadurch stigmatisiert worden, dadurch sind auch im Umfeld Entsolidarisierungsprozesse in Gang gekommen. Sie haben sich selber zurückgezogen und damit sind natürlich auch Verletzungen und Traumata massiv verstärkt worden.
Neben den psychischen Folgen für die Betroffenen haben diese Erfahrungen aber auch konkrete materielle Auswirkungen. Zum Teil sind die Traumata so groß, dass die Betroffenen nicht mehr arbeiten können, dass sie kein Geld für die Ausbildung ihrer Kinder haben.
Und dass sie ja dafür dann auch häufig wieder selbstverantwortlich gemacht worden sind, indem man eben den Mord nicht als politische Tat anerkannt hat.
Dabei, sagt Tanja Thomas, sei es nicht nur für die Opfer und ihre Angehörigen unbedingt notwendig, im öffentlichen Raum an dieses Leid zu erinnern und es zu thematisieren, sondern es sei auch eine Frage der Demokratie.
Weil nur dann wird überhaupt eine demokratische Gesellschaft, die eine postmigrantische ist, die strukturiert ist seit Jahrhunderten, seit Jahrzehnten, ganz besonders auch durch eine Art von politischer Regulierung von Migration, die eben eine ganz spezifische ist in Deutschland und die immer wieder auch zur Marginalisierung, Stigmatisierung und Diskriminierung von Menschen beigetragen hat, dass man das nicht schafft, überhaupt eine Vision zu entwickeln für eine demokratische Gesellschaft der vielen, der vielfältigen Lebenserfahrungen, kulturellen Praktiken, dass das überhaupt nicht denkbar sein wird. Und deswegen glaube ich, eine Demokratie braucht ganz zwingend diese Auseinandersetzung. Michael Rosberg,
das ist ein US-amerikanischer Professor für Holocaust-Studien,
hat den Begriff von Cultural Citizenship erweitert und spricht von Memory Citizenship. Er sagt also, Bürgerrechte sind nicht nur die politischen Rechte zu wählen beispielsweise, sondern auch als Teil dieser Gesellschaft anerkannt zu werden. Und deswegen ist es so notwendig, dass in dieses Erinnern, in dieses kollektive Erinnern einer Gesellschaft eben auch das erfahrene Leid von gesellschaftlichen Gruppen eingefügt wird, die sich nur unter dieser Voraussetzung als Teil dieser Gesellschaft verstehen können. Und gleichzeitig, wenn ich das sage, will ich schon gleich wieder eine Fußnote sozusagen machen, weil es auch die Gefahr birgt, so Gruppen zu homogenisieren und zu sagen, diese Gruppen sind Opfergruppen in vielfacher Weise und irgendwie das individuelle Leid sozusagen unter so einem Etikett verschwinden zu lassen.
Aber das Gedenken an Opfer rechter Gewalt in Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren verändert. Tanja Thomas erkennt im NSU-Prozess ab März 2013 eine Zäsur. Nach all den Fehlern in den Ermittlungen und in der Berichterstattung musste es einfach eine gesellschaftliche Auseinandersetzung mit dem Thema geben. Und das habe auch dazu geführt, dass die Stimmen der Betroffenen und Angehörigen der Mordopfer des NSU jedenfalls für eine gewisse Zeit gehört wurden.
Sie sind vorher ja auch artikuliert worden. Also dafür gibt es viele Beispiele, Demonstrationen, kein zehntes Opfer, die 2006 stattgefunden haben.
Das waren Demonstrationen von Familienangehörigen und Menschen meist aus einem migrantischen Milieu. In Kassel und Dortmund organisierten sie Schweigemärsche, um das Innenministerium und die Behörden aufzufordern, die Täter der Mordserie endlich zu fassen und rassistische Motive in den Blick zu nehmen.
Aber das wurde politisch, öffentlich nicht gehört. Also das ist mir immer ganz wichtig zu sagen, vorher haben sie auch gesprochen, es hat aber niemand zugehört.
Beim NSU-Prozess jedenfalls, so sagt es Tanja Thomas, wuchs die Bereitschaft, den Betroffenen zuzuhören und?
Ich finde auch, dass es eine gewisse Kontinuität gibt, mehr zuzuhören. Es wird immer noch nicht genug zugehört. Aber wir können auch schon sehen, dass sich die Berichterstattung ein Stück weit geändert hat, dass auch in den Medien neue Formate entstanden sind, dass wir jetzt sehen, es gibt eine, ja auch mit einer medientechnologischen Entwicklung wie Podcasting. Ich glaube, dass das ein ganz wichtiger Raum ist, weil es Erzählungen ermöglicht, weil es die Betroffenen sprechen lässt, weil es sozusagen nicht in zeitliche Rahmen unbedingt gedrängt werden muss. So, jetzt hast du 2 Minuten Zeit, jetzt musst du irgendwie alles sagen, was wichtig ist, sondern weil es eben die Möglichkeit eröffnet, die auch leidvollen Erfahrungen zur Sprache zu bringen. Und weil es auf der anderen Seite auch eine Generation gibt, die sich selber ermächtigt unter den Betroffenen und die selber das Wort ergreift. Immer auch gegen Widerstände unterschiedlicher Art. Immer wieder ehrenamtlich, immer wieder in der Freizeit, unentgeltlich und die mit großem Engagement sich hier für eine Gesellschaft auch einsetzen, die den Eltern, den Großeltern, den Angehörigen Leid zugefügt hat. Das finde ich immer wieder wichtig zu sagen.
Einer derjenigen, der sich selbst Gehör verschafft hat, ist Ibrahim Aslan. Er erzählt, wie wichtig es ist, dass die Betroffenen sich untereinander vernetzen und bestärken, dass sie ihre Erfahrungen austauschen und sich gegenseitig helfen. Nachdem im Jahr 2020 ein Attentäter in Hanau aus rassistischen Motiven 9 Menschen und anschließend noch seine Mutter erschoss, verbreitet sich schnell der Hashtag Say Their Names, also nenn die Namen der Opfer. Ihre Namen und Schwarz-Weiß-Bilder ihrer Gesichter sind präsent in der Berichterstattung und im Gedenken. Ibrahim Aslan sagt, dass das der Arbeit der Betroffenen aus den vergangenen Jahrzehnten zu verdanken ist.
Also man muss dazu sagen, Hanau und auch darüber hinaus ganz viele Institutionen, aber auch Betroffene ernten die Früchte von den Bäumen, die wir eingepflanzt haben und auch die wir gemeinsam mit Betroffenen aus Duisburg machen, die wir gemeinsam mit Betroffenen aus Rostock machen, Hoyerswerda machen. Das sind alles jahrzehntelange Erfahrungsarbeit und auch jahrzehntelange Betroffenenarbeit, von denen aktuell die Gesellschaft etwas abbekommt, indem sie die Perspektiven von Hanau jetzt kennen und auch, dass die Betroffenen aus Hanau die Möglichkeit haben, von ersten Tag an auf politische Arbeit zu machen.
Aber, das sagt Tanja Thomas noch einschränkend, auch wenn sich die Mehrheitsgesellschaft nach der Selbstenttarnung des NSU gezwungenermaßen mit rechter Gewalt auseinandersetzen musste, so hielte sie sich doch auch bis heute immer wieder die Augen zu.
Auch gerade mit Blick auf Hanau. Ich glaube, die Betroffenen, die das immer wieder auch selber betonen, die auch protestiert haben, interveniert haben in die Berichterstattung. Wir haben sofort wieder die Shisha-Morde als Bezeichnung für das Verbrechen gehört. Und da wurde sehr viel schneller interveniert in diese Bezeichnungen, weil das bestimmte Vorstellung von Räumen aufruft, die ja für Jugendliche in vielfacherweise sichere Räume sind, in denen sie sich aufhalten, die wurden dann gleich wieder stigmatisiert mit dieser Art von Begrifflichkeit. Und da ist natürlich sehr viel schneller interveniert worden und eine auch Debatte darüber herbeigeführt worden, um irgendwie das zu problematisieren.
Das zeigt zum einen, dass solche Begriffe sich immer wieder wiederholen und reproduziert werden, aber auch, dass es inzwischen deutlichen Widerspruch gibt. Tanja Thomas bringt es auf eine einfache Formel.
Ohne die Betroffenen hätten wir keine Veränderung der Erinnerung an rechte Gewalt.
Daraus folgt aber auch die Frage, ob der Umgang mit Opfern linker Gewalt also anders war oder ist.
Es gab natürlich historisch gesehen sehr viel mehr Aufmerksamkeit dafür aus Regierungsperspektive und auch eine starke Fokussierung ja auf linksterroristische Gewalt, die dazu geführt hat, dass man da und die Opfer waren eben häufig Betroffene einer Gesellschaft, Politiker, die tatsächlich als anerkennbare Opfer betrachtet worden sind. Und auch die Angehörigen, denen man eben diese Anerkennung als Opfer auch politisch motivierter Taten zuteilwerden lassen wollte. Das war im Fall von rassistisch motivierter rechtsextremer Gewalt eben gerade nicht der Fall. Also man hat die Anerkennung versagt, man hat auch damit, und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, man versagt auch den Angehörigen Betrauerbarkeit. Also in dem Moment, wo der Betroffene, mein geliebter Vater, Bruder, wenn der Mensch kriminalisiert wird und die ganze Familie unter Verdacht steht, dann nimmt man den Menschen auch die Möglichkeit, öffentlich zu trauern und auch anerkannt zu werden als Menschen, die einen Toten zu beklagen haben.
Und konkrete, auch materielle Hilfe zu bekommen. Tanja Thomas, ist es dabei aber wichtig, keine Hierarchie zwischen den Opfern aufzumachen.
Aber ich glaube, es ist wichtig zu verstehen, dass hier ein ganz anderer politischer, gesellschaftlicher, öffentlicher Umgang mit den Opfern erfolgt ist. Und das hat ihnen eben ganz viel versagt. Und da würde ich sagen, zu einem anerkennenden Erinnern gehört einerseits, ja, also das zu erkennen, zu sehen, was da versagt worden ist, an Entschuldigung, an Unterstützung, Kompensation, wenn man das hier kompensieren kann, was an psychischem Leid erfolgt ist, aber überhaupt auch therapeutische Angebote, die ja irgendwie bezahlt werden müssen, zu kompensieren und auch zu sagen, was sind da für Lebensläufe abgebrochen worden.
Jetzt haben wir viel darüber gesprochen, was falsch gemacht wurde und was bis heute falsch gemacht wird im Umgang mit Betroffenen und Opfern rechter Gewalt. Deshalb interessiert mich zum Abschluss, wie ein adäquates Erinnern und Gedenken also aussehen kann.
Eigentlich ist die Frage super einfach zu beantworten. Man muss die Betroffenen fragen. So simpel, mehr nicht.
Das antwortet Ibrahim Aslan. Und Bengü Kocatürk-Schuster stimmt zu, mit einer Ergänzung.
Also die Familien wünschen, dass ihre Geschichten in den Vordergrund treten, besonders die, die lange nicht gehört und gesehen wurden. Die Familien möchten, dass dieser Schmerz anerkannt wird, dass an ihren Lieben nicht nur als Zahlen erinnert wird, also statistische Zahlen in Opferstatistiken, sondern dass ihre Namen genannt werden und nicht nur als Opfer, sondern was waren das für Menschen? Warum waren sie überhaupt hier? Was hatten sie für Hoffnungen, für Pläne.
Hier sieht Tanja Thomas vor allem die Medien in der Pflicht. Und sie fragt sich, wie die Geschichten in der schieren Informationsmenge, die täglich auf uns einprasselt, sichtbarer gemacht werden können. Abgesehen davon aber findet sie entscheidend,
nicht nur Gewalterfahrungen von Menschen, die zugewandert sind, zu erzählen, sondern auch mehr zu thematisieren, welchen Beitrag auch Menschen, die wir häufig irgendwie als mit Migrationshintergrund gewöhnt sind, zu bezeichnen und zu kategorisieren, seit Jahrzehnten für diese Gesellschaft, wie die beitragen zu dem, was diese Gesellschaft ausmacht.
Zuhören, verstehen, weitererzählen. Darauf kommt es an im Erinnern und Gedenken an Opfer und Betroffene rechter Gewalt. Eigentlich klingt das ja gar nicht so schwer.
Das war Folge 7. Hört uns zu. Gedenken an Betroffene rechter Gewalt von Felicitas Böselager. Diese Folge ist Teil des Podcasts Dimensionen des aktuellen Rechtsextremismus der Bundeszentrale für politische Bildung. Alle Folgen und weiterführende Informationen finden Sie auch unter www.bpb.de/rex24-podcast.